Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der Opta Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie und Reha-Technik, Sanitätshaus, Orthopädie, Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los. Heute mit
Patrick Grunau, Bereichsleiter Politik, Kommunikation und Marketing bei der Reha Vital Gesundheitsservice GmbH aus Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Grunau.
Ja, moin moin. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Grunau, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Zeit, einmal die eine oder andere politische Forderung, die gerade jetzt, wie das so üblich ist in diesen Tagen, veröffentlicht wurden, unter die Lupe zu nehmen. Besonders der Wunsch der Ersatzkassen im Hilfsmittelbereich wieder die Ausschreibung aufleben lassen zu wollen, hat bei mir ein gewisses Stirnrunzeln verursacht. Aber auch die politischen Positionen des Bündnisses Wir versorgen Deutschland sind veröffentlicht. Also wir haben Themen. Bevor wir fachlich werden, Herr Grunau, möchte ich, wie es hier gute Tradition in Update ist, Sie bitten, sich kurz unseren Hörerinnen und Hörern, immerhin fast 2600 inzwischen, etwas von sich zu verraten, sich kurz vorzustellen. Was dürfen wir vom Privatmann Patrick Grunau wissen und wie müssen wir Sie beruflich einordnen?
Ja, vielen Dank, Herr Kötte, für die Frage. Patrick Grunau, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter und habe, wenn Sie nach der Vita fragen, eigentlich einen recht ungeraden Lebenslauf. Nach dem Abitur wusste ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig, was ich machen möchte und habe dann erstmal eine Ausbildung zum Hotelkaufmann gemacht. Habe die dann nach 3 Jahren, wie man das halt so macht, abgeschlossen. War mir dann aber relativ klar, dass das noch nicht alles sein kann und habe dann angefangen zu studieren, Sozialökonomie im Schwerpunkt politische Soziologie und Marketing und bin dann tatsächlich nebenbei so ein bisschen reingerutscht in die politische Arbeit. Und zwar habe ich angefangen für die SPD zu arbeiten, erst im Wahlkreisbüro hier in Hamburg und dann im Bundestag und bin dann tatsächlich dort ein bisschen kleben geblieben, habe relativ lange für die Sozialdemokraten gearbeitet im Bundestag und bin dann zurück nach Hamburg gewechselt ins Rathaus, habe dann für den damaligen parlamentarischen Geschäftsführer gearbeitet, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist, und habe dann, nachdem ich irgendwann nicht mehr so richtig Lust hatte auf die Politik, bin ich dann in Agenturen gewechselt und habe für verschiedene Agenturen Menschen und Marken beraten, bezüglich Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Auftritt und das ist so ein bisschen das, wo ich herkomme und versuche all das, was ich so vorher gemacht habe, jetzt gebündelt in die Reha Vital, aber auch in unsere Branche mit einzutragen.
Ja, dann haben Sie ja praktische politische Arbeit letztendlich auf der Agenda schon und sind ja eigentlich mit Ihren Aufgaben, da kommen wir ja später noch zu, ja, im Bündnis Wir versorgen Deutschland ja prädestiniert. Prädestiniert ist aber auch eine Frage, die ich im Privatbereich noch stelle, gerne, unter dem Stichwort Hotelfachmann. Ja. Steakhouse oder Fischrestaurant, wo gehen Sie lieber hin?
Fisch. Definitiv Fischrestaurant, gutes Steak, sage ich auch nicht nein zu, aber wenn ich mich entscheiden muss, definitiv das Fischrestaurant.
Okay, bohre ich noch weiter, Bergsteigen oder Wassersport?
Wassersport.
Das liegt in Hamburg da nah. Ja.
Definitiv.
Was denn da, segeln oder?
Tatsächlich ein bisschen segeln, aber auch semi-professionell. Ich habe mich jetzt angemeldet für einen Bootsführerschein. Mal gucken, wie das so wird. Wenn ich daran scheitere, dann wahrscheinlich an den Knoten. Aber halt auch so ein bisschen Windsurfen. Aber alles wirklich amateurhaft, aber gerne.
Schön. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, Herr Grunau?
Ja, ich hatte tatsächlich jetzt gerade 3 Wochen Urlaub und von daher kann ich auch wirklich darauf antworten. Sonst wäre es schwer geworden. Ich habe tatsächlich im Urlaub 2 Bücher lesen können und zwar einmal von Juli C. habe ich Über Menschen gelesen und von J.D. Vance, Hillbilly Elegy heißt es.
Oh, Also Juli C. kenne ich. Ja. Habe ich auch kürzlich ein Buch gelesen, obwohl mir der Titel gerade nicht einfällt. Das letzte. Vielleicht kennen Sie den. Ja, es ist auch spannende Autorin auf jeden Fall, zeitgenössisch. Das andere sagt mir gar nichts. Können Sie da noch mal?
Ja, das ist tatsächlich, ich kannte den guten J.D. Vance vorher auch überhaupt gar nicht. Ich habe es gerade gelesen, dass er in den USA auch eine politische Karriere anstrebt. Da geht es so ein bisschen tatsächlich um diese Hillbilly-Community in Amerika und dass die ja unter sehr, sag ich mal, prekären Verhältnissen aufwachsen. Und wie schwer es eigentlich ist, da auszubrechen. Und derjenige hat es geschafft. Er hat dann, ich glaube, in Harvard Jura studiert und lange Zeit für einen Finanzdienstleister sehr, sehr gutes Geld verdient. Und in diesem Buch wird halt klar, wie schwer es doch ist, sage ich mal, aus diesen einen Kreis auszubrechen, wenn die Eltern keine Akademiker sind, die Großeltern keine Akademiker, kein Geld vorhanden ist, man eher so ums Überleben kämpft und dann ist man halt schon eher die Ausnahme, auszubrechen aus so einem gesellschaftlichen Kreis und darum geht's. Also es ist eine Biografie mit einer großen Gesellschaftskritik, habe ich tatsächlich verschlungen im Urlaub, bin da ganz zufällig drauf gestoßen, also habe ich wirklich gerne gelesen, muss ich sagen.
Dann haben wir den ersten Urlaubstipp schon für die, denen der Urlaub noch ansteht, zu lesen. Ja, lass es uns mal langsam zum beruflichen Teil kommen.
Ja.
Was sind Ihre drei wichtigsten Aufgaben bei Rea Vital?
Vordenken, Netzwerken, machen, würde ich sagen. Also wenn Sie wirklich nach drei Wörtern suchen, hätte ich gesagt, vordenken, Netzwerken, machen. Die Bezeichnung ist ja tatsächlich Bereichsleiter Politik, Kommunikation und Marketing und ich versuche tatsächlich das auch so zu vereinen und zu realisieren. Ich glaube, auf die politischen Themen kommen wir heute nochmal drauf zu sprechen. Aber wir sehen halt auch, dass die Branche in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und auch in Sachen Marketing, wenn ich das hier in aller Deutlichkeit einmal so sagen darf, schon noch Nachholbedarf hat. Ich glaube, man muss die Dinge klar benennen. Und wir versuchen als Rea Vital natürlich unsere Mitglieder dahingehend auch zu unterstützen, auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht, was Marketing angeht, was Social Media Auftritte angeht, was Homepage angeht, was die Außenwirkung angeht, tatsächlich zu unterstützen, zu supporten, Input zu geben. Wir haben neulich mit Spiegel Online eine Schulung machen dürfen zum Thema Social Media. Das Thema SEO gucken wir uns ganz genau an. Und dafür bin ich hier bei uns auch verantwortlich. Und der zweite Punkt, der mich da sehr umtreibt, ist das Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind davon überzeugt, dass wir als Branche, nicht nur wir als Rea Vital, sondern wirklich als gesamte Branche mehr aus unserer Blase heraustreten müssen. Also damit meine ich jetzt, wir müssen lernen, dass wir auch außerhalb der Fachmedien stattfinden. Wir brauchen Berichterstattung in den Zeitungen, die jeder liest. Das ist die Tagespresse, das ist Bild, FAZ, Süddeutsche. Wir müssen raus mit unseren Themen und dafür bin ich
ja,
auch verantwortlich.
Ja, da macht sich ein Paradigmenwechsel breit. Geht seit einigen Jahren, aber verstärkt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Kommen wir noch mal ganz kurz auf Rea Vital zu sprechen. Bevor wir dann ich das Thema mit der aus der Blase heraustreten nochmal aufgreife. Die Rea Vital hört sich in Zahlen wie an?
Ja, das ist eine schwierige Frage, Herr Kötte. Aus dem Bauch hätte ich jetzt mal gesagt, unendlich, obwohl ich nie Mathe gut war und ich weiß gar nicht, ob unendlich wirklich eine Zahl ist. Aber ich möchte darauf hinaus, dass wir als Rea Vital wirklich unendlich viele Möglichkeiten haben, den Markt auch mitzugestalten. Ja, jetzt müssen Sie mir weiterhelfen, ob unendlich wirklich eine Zahl ist. Ich weiß es nicht.
Oh, der Treffer war zwei Nicht-Mathematiker.
Okay, Glück gehabt.
Also mein Ursprung studienmäßig ist Germanistik, Literaturwissenschaften und
dann schneiden wir
Na, brauchen wir nicht schneiden, wir kriegen nur ein paar Zahlen. Wie viel Mitglieder hat die Rea Vital denn?
Wir haben um die 115 Mitglieder aktuell und die Mitglieder von uns kommen so auf 650 Filialen insgesamt.
Ja, da wollte ich drauf hinaus, also schon eine gewisse Marktmacht und Rea Vital ist ja so um 1990, glaube ich, haben wir festgestellt, gegründet worden und war erstmal die Einkaufsgemeinschaft für die ganz großen, damals großen Betriebe. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gilt. Eine relativ hohe Anzahl an Filialen haben ihre Mitglieder ja schon, wenn man das Verhältnis jetzt 100 x plus 500 sieht, hat ja jeder im Schnitt 3, 4, 5 Filialen. Ne?
Genau, ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, ohne jetzt den anderen zu nahe zu treten, dass die meisten der wirklich großen Häuser bei der Rea Vital sind.
Das ist immer noch so heute, ja.
Genau. Aber es ist auch wichtig tatsächlich, dass wir natürlich mehr sind als die großen Häuser. Also wir verbinden da wirklich alle Mitglieder, die bei uns Mitglied sind. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, ob es interessiert, ich sage es einfach jetzt mal so, der Aufsichtsrat bei uns ist ja tatsächlich auch so zusammengesetzt, dass jede Mitgliedergröße vertreten ist. Also wir haben die Mitglieder in drei Größen aufgeteilt intern und jeder von dieser Größengruppe stellt drei Mitglieder im Aufsichtsrat, sodass immer gewährleistet ist, dass die kleineren, obwohl ich wirklich ungern von kleinen, mittleren oder großen Unternehmen spreche, aber wenn man das einmal so aufgliedern mag, dann ist gewährleistet, dass tatsächlich jede Größengruppe gleich viele Vertreter im Aufsichtsrat hat. Das ist doch ein recht wichtiger Baustein für uns auch.
Ja, das zeichnet ja auch letzten Endes das Bündnis Wir versorgen Deutschland aus, dass da größere Betriebseinheiten, etwas kleinere Betriebseinheiten sind. Das ist ja jetzt nicht wertend. Ja, da sind wir beide weit von entfernt. Letzten Endes ist es aber auch natürlich schwierig, eine Vertretung für alle zu haben. Dennoch sehe ich, Sie sagten gerade, wir müssen aus der Blase heraustreten, oder sehe ich sehr gerne mit meiner Rückschau, die wir ja gerade hatten, dass ich 1990 das noch schon im Hilfsmittelmarkt war, als Rea Vital gegründet worden ist, sehe ich sehr mit großer Freude, dass die Hilfsmittelbranche gerade jetzt unter dem Eindruck der Pandemie doch so eng zusammengerückt ist wie eigentlich noch nie. Also wir haben den BVT, Sani aktuell, RSR, EGRO und auch Rea Vital eben, die im Bündnis Wir versorgen Deutschland gemeinsam arbeiten. Welche Beweggründe waren denn für Rea Vital ausschlaggebend, sich hier einzubringen?
Sie meinen beim Bündnis Wir versorgen Deutschland, warum wir uns damit eingebracht haben. Also es ist für uns ganz klar, dass wir wirklich anfangen müssen, gegenüber der Politik das Durchsetzungsvermögen zu erhöhen. Wir müssen wirklich damit beginnen, nicht nur Forderungen zu stellen. Ich glaube, das hat die Branche in den letzten Jahren auch tatsächlich gut gemacht. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es dann oftmals bei der Forderung blieb. Und ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt auch den nächsten Schritt machen müssen und eine ernstzunehmende Interessensvertretung für die Hilfsmittelleistungserbringer aufzubauen. Und das geht, so bin ich wirklich zutiefst überzeugt, nur geschlossen und gemeinsam. Das heißt, wir müssen tatsächlich lernen, mit einer Stimme zu sprechen, geschlossen gegenüber der Politik auch aufzutreten, diese Geschlossenheit auch beizubehalten. Und Sie sind jetzt so lange in der Branche, Sie wissen es. Das ist natürlich auch ein Kraftakt und da gehört auch gegenseitiges Vertrauen dazu. Wir sind aber alle vom Weg überzeugt und glaube auch, dass wir die ersten guten Schritte gemacht haben und für uns als Rea Vital gibt es da definitiv auch aktuell keinen anderen Weg, als das Bündnis zu stärken, weil wir damit die Branche stärken tatsächlich. Und um ehrlich zu sein, hat es auch gefehlt. Es gab bis dato nicht die eine Interessensvertretung für Hilfsmittelleistungserbringer. Das gab natürlich schon immer politische Gespräche und es gibt auch andere, sage ich mal, Institutionen, aber eine reine Stimme für die Hilfsmittelleistungserbringer gab es bis dato so noch nicht. Und jetzt liegt es an uns, sage ich mal, nachdem die Saat gesät wurde, irgendwann natürlich auch die Ernte einzufahren. Und damit meine ich, da wiederhole ich mich jetzt, damit meine ich ganz klar, das Durchsetzungsvermögen gegenüber der Politik in unserem Sinne zu stärken.
Ja, unbedingt. Also die Pandemie hat es ja auch ganz deutlich gezeigt, wie wichtig das ist. Und wir haben ja auch, das gab es ja so auch nicht jetzt seit einigen Jahren mit Dr. Roy Kühne, ich sagte immer gerne, unser Mann in Berlin, jemand, der auch inzwischen sehr, sehr gut nicht nur den Heilmittelbereich kennt, weil das seine berufliche Heimat ist, sondern auch den Hilfsmittelbereich und sich auch im Bereich Pflege auskennt. Und der hat ja immer so spaßeshalber, unter anderem auch beim Alf Reuter, der unseren Premieren-Podcast ja hier gemacht hat, gesagt, ich brauche eine Telefonnummer, wenn es um die Hilfsmittelversorgung geht und nicht 10. Ja, ob er das mit den 10 gesagt hat, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ich brauche eine Telefonnummer. Ja, und genau, das würde ich auch so sehen. Jetzt erlauben Sie mir, trotz eines immer heterogener werdenden Marktes der Geschilderung, was wir versorgen, Deutschland ausmachen, wo die Ziele sind und doch hier ein wirklich großer Teil des Hilfsmittelmarkts bereits zusammensteht. Ist das jetzt ein geschlossener Club oder kann man das vielleicht noch ausweiten? Wir haben noch so Felder im heterogenen Markt wie Homecare, Medizintechnik, Orthopädie, Schuhtechnik. Sind da irgendwelche Gedankenspiele, diese Felder auch noch in diese eine Interessensvertretung mit dem globalen Überthema Hilfsmittel vielleicht anzudocken?
Ja, also erstmal möchte ich und muss ich sagen, dass natürlich die Felder Homecare und Medizintechnik, Herr Kötte, durch die Reha Vital gut abgedeckt sind. Wenn Sie sich unsere Mitglieder anschauen, sind da einige Homecarer, große Homecarer, aber auch tatsächlich Medizintechnikunternehmen dabei. Die vertreten wir natürlich gleichwohl
mit. Ich dachte eher so an die Verbände.
Ne? Ja, ich weiß, auf was Sie hinaus möchten. Ich musste es nur einmal in den Zusammenhang loswerden. Also, wir sind dabei, da plaudere ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen einmal, den Verein zu gründen. Wir gründen einen Verein. Wir versorgen Deutschland, wird ein Verein. Ich sage ganz bewusst, dass wir den gerade gründen, weil wir ihn noch nicht gegründet haben, aber hinter den Kulissen alles Nötige gerade vorbereiten. Und es gibt dann die 5 von Ihnen genannten Gründungsmitglieder. Aber wir wissen natürlich, dass es da noch weitere Institutionen, Verbände, Gemeinschaften gibt, die natürlich ebenfalls für die Hilfsmittelleistungserbringer sprechen. Und selbstverständlich werden wir uns darum bemühen und auch versuchen, diese mit einzugliedern und quasi sie mit in unser Bündnis mit aufzunehmen. Wir brauchen aber jetzt erstmal die Gründung. Und ich glaube auch gleichwohl, dass es gut ist, dass wir 5 uns erstmal auf diese Gründung konzentrieren. Und wenn dieser Schritt gemacht ist, dann werden wir natürlich kein in der Branche geschlossener Club sein. Wir werden geschlossener Club sein, wenn es darum geht, für die Hilfsmittelleistungserbringer zu sprechen. Das ist klar. Aber wir werden kein geschlossener Club sein, um bei Ihren Wording zu bleiben, unter uns 5. Das möchte ich hier, sage ich mal, allen Zuhörerinnen und Zuhörer so in dieser Deutlichkeit auch sagen, weil wir natürlich das Verständnis haben, wir wollen für den Markt sprechen. Wir wollen für den Markt sprechen. Wir als Branche brauchen eine Stimme und dafür brauchen wir natürlich auch alle anderen Akteure, sofern sie ihn möchten. Das ist
klar. Freiwilligkeit. Ne? Aber je größer eine Lobby, desto erfolgreicher. Geht mal auf diese Gleichung jetzt. Mathematik haben wir zwar festgestellt, ist nicht unsere Stärke, aber.
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich weiß nicht, ob groß gleich erfolgreich bedeutet. Ich glaube aber, dass Geschlossenheit gleich erfolgreich bedeutet. Und wir haben natürlich wenig davon, wenn wir es jetzt als, sag ich mal, Bündnis schaffen, da spreche ich jetzt nochmal von uns 5, uns abzustimmen und aus 5 Positionspapieren 1 zu machen. Wenn aber dann natürlich wenn wir die anderen nicht mit inhaltlich abgeholt haben oder sie nicht dabei haben und dann trotzdem wieder 3 Positionspapiere zu einem Thema auf dem Tischen der Politik landet. Das können wir nicht wollen. Von daher glaube ich wirklich fest daran, um diese Gleichung einmal aufzumachen, Geschlossenheit gleich Erfolg.
Okay. Kann ich auch mitgehen, auf keine Frage. Ja, in ein paar Tagen haben wir Bundestagswahl. Die Karten werden neu gemischt. Ja, ich hoffe, so sind die Anzeichen, was ich so höre, dass Roy Kühne uns erhalten bleiben wird über seinen Wahlkreis oder über seine Stärke im Wahlkreis. Und ob er jetzt allerdings seine Sprecherfunktion halt Hilfsmittelpflege im Gesundheitsausschuss da behält, das weiß man ja nie. Aber wollen wir es mal hoffen, weil das ist jetzt schon ein wirklich ein sehr guter Kontakt mit sehr viel Fachwissen, wir haben es ja schon gesagt. Ja, aber im Vorfeld der Wahlen werden, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ja auch immer wieder mal Dossiers veröffentlicht. Jeder hat so seinen Wunsch an die Gesundheitspolitik. Und speziell wollte ich mit Ihnen mal das Thema hier der Ersatzkassen, dem Wunsch nach neuen Ausschreibungen oder die Ausschreibung wieder aufleben zu lassen, besprechen. Was halten Sie davon?
Nichts.
Gut, ich auch nicht.
Sind wir durch, oder?
Sind wir durch. Brauchen wir gar nicht weiter. Die Erfahrungen haben ja gezeigt, wir haben es mal analysiert, ja, wie viel Ausschreibung es gegeben hat, wie viel welchen Umsatzeinbrüche in verschiedenen Umsatzfeldern und auch in verschiedenen Betriebsgrößen es gegeben hat. Ich selbst war mit dieser kleinen Auswertung damals im Vorzimmer von Dr. Kühne und haben das dargestellt. Ist schon Geschichte, aber da hat ganz klar gezeigt, dass also die wohnortnahe Versorgung durch Ausschreibung damals nicht weg war, aber dass da durchaus Verschiebungen da waren innerhalb des Marktes, die nicht gut waren. Und das Thema von der Agenda zu nehmen, war aus unserer Sicht oder aufgrund dieser kleinen Analyse, die wir da gemacht haben, auf jeden Fall richtig. Und das Thema jetzt wieder aufleben zu lassen, da halte ich nichts von. Andersrum haben die Kassen ja auch gerade durch die Pandemie jetzt auf die Ressourcen zu achten, ne?
Absolut. Ich glaube, die haben unglaublichen Kostendruck. Da haben wir auch wirklich Respekt vor. Und das müssen wir uns natürlich mit Argusaugen anschauen, was da passiert. Die Forderung des VDEX zum Thema Ausschreibung. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass der wirklich unwürdige Preiskampf auf dem Rücken der Patienten und Patientinnen tatsächlich vorbei ist. Und beruhigend tut es mich, dass ich von keinem Politiker in keinem Wahlprogramm bis jetzt irgendwas nur ansatzweise gelesen habe, dass da jemand zurück zu einer Ausschreibung möchte. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns darauf ausruhen können und zurücklehnen können. Nochmal, wir schauen uns das wirklich mit Argusaugen an und sind da auch sicherlich sensibilisiert. Aber wenn man jetzt guckt, wer diese Forderung aufgemacht hat, beziehungsweise wo es nicht drin steht, und zwar in den Wahlprogrammen aller Parteien, zumindest die wir uns angeschaut haben, dann weiß man das vielleicht auch ein bisschen besser einzuordnen.
Ja, da brauchen wir ja diesem Thema jetzt auch nicht so viel Öffentlichkeit gegeben. Das hat sich ja eigentlich schon von selbst mal erledigt. Schauen wir mal, egal wie die Wahl letzten Endes ausgeht, die sprachen die Aufklärungsarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit der Branche, Anrichtung, Politik, die darf nicht nachlassen, da muss weitergearbeitet werden. Haben Sie ja auch gerade gesagt, dass das Ziel ist. Welche Schwerpunkte setzt das Bündnis denn in den kommenden Monaten?
Ja, das fällt mir jetzt tatsächlich schwer, konkret auch darauf zu antworten. Ich möchte Ihnen auch sagen, wieso, weil die Ereignisse, sage ich mal, auch der letzten Monate uns auch da teilweise ein bisschen überholt haben und vielleicht auch Kernforderungen, die wir mal aufgemacht haben, auf einmal so ein bisschen in den Schatten gestellt haben. Ich möchte jetzt einmal auf das Thema zum Beispiel der gestiegenen Frachtkosten eingehen. Das ist ein Thema, was uns aktuell enorm beschäftigt. Uns als Verbundgruppe, uns als Reha Vital, aber auch die Hilfsmittelleistungserbringer, die Sanitätshäuser vor Ort, die Industrie ist extrem gebeutelt damit. Und das ist ein Thema, was wir, als wir unser erstes Dossier auch geschrieben haben mit den Kernforderungen von Wir versorgen Deutschland, was dort überhaupt gar keine Berücksichtigung findet, weil das Thema vor, 10, 12 Monaten schon da war, aber noch gar nicht so groß wie jetzt. Und ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, dass wir natürlich unsere Kernforderungen haben. Ich glaube, jeder kennt auch mittlerweile so ein bisschen unser Dossier. Und natürlich geht es auch darum, das Thema Digitalisierung, dass wir das effektiv umsetzen und die Rahmenbedingungen so gestalten, auch politisch vor allen Dingen, sag ich mal, dass die Sanitätshäuser vor Ort auch tatsächlich auch ein Gewinner der Digitalisierung sind und nicht einer der Verlierer. Aber wir müssen auch tatsächlich die Kraft entwickeln und daher nochmal auch zum Bündnis, dieses auch in den nächsten Monaten wirklich so zu stärken, dass wir diese ernstzunehmende Interessensvertretung werden, von der ich gesprochen habe, um auch so welche Ad-hoc-Themen auf Augenhöhe besprechen zu können, wie nun mal das Thema der Frachtkosten.
Ja, das sind ja so aktuelle Themen, die kann man ja nicht vorausahnen. Da muss man schon, oder wenn man das könnte, dann hätte man schon sowas wie eine Glaskugel und ja, wahrsagerische Fähigkeiten, ja,
das, genau.
Das sind ja immer, ja, auch aktuelle Themen, die wichtig sind dann, ja.
Absolut, und es ist schwierig, auch ganz klar, diese Themen natürlich auch momentan politisch zu adressieren, weil Sie wissen es selber, Herr Kötte, die nächste Sitzungswoche findet im November statt. Das heißt, die Politik ist jetzt natürlich nicht in der Sommerpause, sie ist im Wahlkampf, aber die nächste ordentliche Sitzungswoche des Bundestages findet erst, ich glaube, in der zweiten oder dritten Novemberwoche statt. Und es ist natürlich schwierig, gewisse Themen jetzt auch politisch umsetzen zu können, eigentlich fast ausgeschlossen. Aber natürlich können wir unsere politischen Themen adressieren und gewisse Dinge auch vorbereiten und hinter den Kulissen Gespräche führen, was wir aktuell tatsächlich auch massiv tun.
Gut, die vorm Wahlkampf oder vor der Wahl ist der Wahlkampf, ja, und da geht es natürlich auch um populäre Themen. Und bei aller Liebe, die ich zu diesem Hilfsmittelmarkt ja entwickelt habe, ist er immerhin noch etwas klein im Gegensatz zu anderen Themen. Da muss man sich einfach auch darüber im Klaren sein, dass man da aktuell nicht im Fokus steht. Das ist einfach so. Manchmal ist das auch sehr positiv, muss man auch sagen. Ja, ich versuch's mal mit einer ganz heiklen Frage. Ich weiß nicht, ob Sie antworten wollen. Sie haben gerade die Wahlprogramme der Parteien angesprochen, die Sie sich angeguckt haben. Wir haben die globalen Gedankengänge gehört, Stärkung des Hilfsmittelmarktes, Stärkung der wohnortnahen Versorgung, weniger Bürokratie, Digitalisierung, bitte nicht abhängen, ich sag mal, Lese- und Schreibrechte für die elektronische Patientenakte mal als ein Beispiel. Mit welcher Partei lässt sich denn aus Ihrer Sicht am ehesten das alles umsetzen?
Ja, das ist wirklich eine heikle Frage, Herr Kötte. Ich versuche es mal ein bisschen diplomatisch.
Würde ich auch machen.
Wir müssen vor allen Dingen auf uns gucken. So, das höre ich mir schon fast an wie so ein Fußballtrainer. Aber es ist ja wirklich so. Ich meine, wir müssen auf uns gucken, weil wir alles andere nicht beeinflussen können. Ich glaube, wir müssen die Stärke wirklich entwickeln und tut mir leid für die Wiederholung, aber wirklich das Bündnis so zu stärken, dass wir, egal welche Partei nun jetzt ab nächsten Jahr regiert und miteinander koaliert, dass wir da Gespräche auf Augenhöhe stattfinden lassen und auch tatsächlich einen fundierten Zugang zu den Parteien haben. Daran müssen wir arbeiten. Überrascht hat es mich tatsächlich, dass sich im Wahlprogramm der FDP, jetzt nur mal auch ganz kurz, um vielleicht auch auf Ihre Frage zu antworten, habe ich einiges gelesen, was mich, sage ich mal, positiv mitgenommen und auch überrascht hat. Also da ist ganz klar zu lesen von der Entbürokratisierung des Gesundheitswesens. So, das steht da jetzt erstmal so mit dem Satz drinne. Weiß nur nicht, was genau dahinter steht, aber würde ich erstmal unterschreiben. Auch die Verzahnung und Vernetzung aller Versorgungsbereiche wird tatsächlich im Wahlprogramm der FDP beziffert. Damit meine ich jetzt aber nicht, dass wir mit am ehesten mit der FDP unsere Forderungen durchsetzen können. Es hatte mich nur überrascht und auch da vielleicht nochmal einmal aus den Nähkästchen geplaudert. Wir als Rea Vital haben auch gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat auch das Agreement, dass wir mit allen Parteien sprechen, außer der AfD. Von daher ist das ein Wahlprogramm, was ich mir dahingehend jetzt nicht angeschaut habe. Alle anderen Wahlprogramme haben wir uns natürlich, sofern sie jetzt schon da waren, angeschaut, analysiert und unsere Schlüsse draus gezogen.
Letztlich kann die Politik ja auch nur Leitplanken setzen, ja. Und eigentlich verändert sich ja der Markt und kommen die guten Ideen und Umsetzungen ja aus dem Markt selber, von den Akteuren. Wir müssen es letzten Endes machen. Wir müssen unsere Gesellschaft gestalten, ja, und können nicht einfach schauen, ja, was steht da, was machen die da, dürfen wir nicht. Wenn wir es anpacken, dann ändert sich auch was. Das haben auch gerade die letzten 20 Monate, sagen wir mal, auch in unserem Bereich gezeigt. Ja, an dieser Stelle, denke ich, haben wir unser Thema ganz gut beleuchtet, Herr Grunau. OptaData sagt herzlichen Dank für ein spannendes Gespräch, auch dass Sie klare Kante gezeigt haben und dass Sie klare Kante die klaren Kanten der Hilfsmittelbranche in Richtung Politik weiter deutlich machen wollen. Die Marktveränderung, der Wettbewerb nimmt in unserer Branche deutlich zu. Es wird auch zukünftig nicht leichter für den einzelnen Betrieb. Und da kann, das haben Sie ja ganz, ganz deutlich gesagt, Zusammenhalt ja letzten Endes nicht schaden, nein, sogar nur fördern.
Ja, hätte ich gesagt, unterschreibe ich sofort und wollte mich natürlich auch nochmal bei Ihnen, Herr Kötte, bedanken für die Möglichkeit, für die Initiative. Ich finde das übrigens ganz toll, den Podcast, den Sie da ja seit Monaten schon aufgezogen haben. Und ich glaube, das tut uns als Branche auch gut, so welche Instrumente auch sich zu bedienen. Hat Spaß gemacht, tatsächlich. Hätte jetzt auch eine Stunde länger und mich unterhalten können mit Ihnen. Vielleicht wiederholen wir das Ganze irgendwann nochmal.
Aber ja, unbedingt.
Vielen Dank für die Plattform. Wirklich.
Ja, gerne. Freut mich, dass Sie es so sehen. Also mich persönlich freut es auch. Und wenn es nur ein ganz, ganz winziges Staubkörnchen ist, unser Podcast, der auch hilft, den Hilfsmittelmarkt ein wenig mehr ans Licht zu zerren bei verschiedensten Institutionen, dann machen wir das gerne weiter als OptaData. Ihnen, Herr Grunau, der Rea Vital und natürlich dem Bündnis Wir versorgen Deutschland, viel Erfolg und vor allem weiterhin Einigkeit und Durchhaltevermögen für die nächsten Aufgaben.
Vielen Dank.
Herr Grunau, machen Sie es gut.
Herr Kötte, auf Wiederhören, Wiedersehen, Wiederhören, wie auch immer. Dankeschön. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in 14 Tagen reden wir mit Wolfgang Best, Chefredakteur der Fachzeitschrift Orthopädie Schuhtechnik von der Maurer Fachmedien GmbH, unter anderem über die Corona-Delle im schuhtechnischen Bereich, die aktuellen Entwicklungen bezüglich der Online-Einlagenversorgung und über mögliche Zukunftstrends im Orthopädie-schuhtechnischen Markt. Wir hören uns.
Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.